Hallo Mari.
Hallo, herzlich willkommen.
Danke, dass ich dich nochmal interviewen kann. Wir haben als Thema innerer und äußerer Frieden gewählt. Und meine erste Frage gilt dem inneren Frieden.
Ja, gerne.
Ja, magst du einfach drüber
Ja.
sprechen?
Es ist naheliegend, dass sowas wie von innerem Frieden ausgegangen wird. Und mir liegt da am Herzen die Unterscheidung zu sehen, dass in der Art, wie wir Frieden wollen, wir sowas haben wie einen persönlichen Frieden oder einen therapeutischen Frieden, den man sich erarbeiten kann im wirklichen Sinne. Man arbeitet mit Sessions, man arbeitet am Nervensystem, man macht Traumaheilung, man erreicht das in dem Schwung, den unser Nervensystem geht zwischen Erregung und Entspannung, ein größeres Gleichgewicht, eine stärkere Balance entsteht und vor allem ein Containment, die Fähigkeit, das zu halten, also einfach wie nochmal selbst das Gefäß zu sein, dafür da zu sein. Das ist etwas, was im Grunde genommen viel mit dem zu tun hat, wie wir als einzelne Menschen biografisch Erfahrungen gemacht haben, mehr oder weniger herausfordernd, mehr oder weniger überwältigend. Und an diesen Zusammenhängen wird prozessorientiert oder therapieorientiert oder energieorientiert gearbeitet. Damit haben wir sowas wie eine Arbeit an einem Friedenserlebnis, an einem relativen Frieden, einem, wie man sagt, persönlichen Frieden. Frieden im Nervensystem. Wo das auch nochmal sehr naheliegend ist mit dem Innen und Außen, weil dann hat man auch dieses Erleben, da ist es hier innen und im Frieden und außen ist womöglich weiter Krieg oder Unruhe, so wie wir ja auch unsere Welt zum Beispiel über die Medien sehen, wo viel Gewalt in der Welt ist oder viel Information, die verarbeitet werden muss und Unruhe schafft. Also wir haben diese Polarität innen und außen. Und in meiner Arbeit und auch in der Erfahrung mit Aufwachen und dem sozusagen, was daraus folgt, ist es so spannend, dass in diesem Erleben dessen dafür da zu sein, also in diesem Containment oder in diesem nochmal wie das Gefäß für Alter sein, liegt auch eben in dieser relativen Arbeit das Verborgen, dass das aus den Polen raus kann oder sich jenseits oder in einer gewissen Weise auch diesseits der Pole öffnet und ein ganz unpolarer Frieden erstmal erlebbar wird oder auftritt oder da ist. Das heißt, mit dem, dass es sein darf, zerfällt diese Zuordnung von innen und außen. Öffnet sich das auf das Nonpolare, auf ein non-duales Erleben, wo selbst so eine Zuordnung wie Frieden im Verhältnis zu Unfrieden oder Frieden im Verhältnis zu Krieg beginnt oder auch unmittelbar bedeutungslos wird. Also unmittelbar beginnt, bedeutungslos zu werden oder direkt da ist als eine Kategorie, die verschwindet, die weg ist. Und da wird es ja wie austauschbar, nenne ich das dann, wenn ich darüber spreche, wenn ich mich mit jemandem austausche, Stille, nenne ich es Liebe, nenne ich es Frieden. Nenne ich es innen, nenne ich es außen. Das ergibt sich dann mehr einfach aus dem Flow des Gesprächs, als dass es tatsächliche Bedeutungszuordnungen sind. So wird der Frieden, Shanti, als ein Synonym mit Liebe, mit dem Absoluten. Freiheit verwoben und kann so auch im Austausch bewegt werden, Räume schaffen.
Wird dieser grundlose Frieden, sage ich jetzt mal, noch von jemand erlebt oder kann der nur erlebt werden, wenn da nicht mehr das Gefühl ist, jemand zu sein? Also zu sein schon, aber nicht mehr mit einem Ich-Gedanken.
Ja. Das ist so eine tolle Frage oder so ein toller Zusammenhang. Damit es überhaupt erfahren wird, brauche ich ja wie eine Art Erfahrungskorpus oder wie etwas, was die Erfahrung macht. Und sofort macht es den Eindruck, wir haben womöglich das Ich oder wir haben eine fixierte Instanz oder Zuordnung. Das ist ja erstmal noch gar nicht nötig. Es wird einfach erfahren als das Erfahrbare von dem, was erfährt. Und all das braucht nicht verschieden oder getrennt sein. Das heißt, das wird zwar erfahren, in einer gewissen Weise könnte man sagen, zum Beispiel einfach in der Sprache von mir oder von dir oder von dir. Und doch wird es nicht ich-bezogen oder nicht personenbezogen oder nicht instanzbezogen erfahren. Und hat als seine tiefe, gegründete Referenz, die aber wieder eigentlich keine Beziehung ist, also zwischen dem, was referiert oder dem, was der Grund ist und was das überm Grund ist, ohne jedes davon weggehen und ohne jede Dualität. Ohne, dass der Grund etwas begründen würde, ohne, dass die Instanz etwas in eine Form bringt, direkt, unmittelbar.
Und das kann auch nicht erreicht werden.
Ja, da es nicht relational ist, können wir keine solchen Beziehungen dazu aufbauen. Und haben diese Paradoxie, dass es womöglich gewünscht wird, ersehnt wird, erreicht werden will, das gar nicht geht, dann zeitlos, unbegründet als Grund auftaucht, sogar wieder wie für den Mensch, die Person erfahrbar ist und doch wird klar gesehen, es ist ohne jede Relation. Es wurde nicht erreicht, es ist einfach da.
Ohne jede Relation heißt auch nicht vermeidbar.
Ja.
Nochmal zu dem, wie du sagst, therapeutischen Frieden, ja, der irgendwie dem, der angestrebt wird vielleicht, ja, ob er dann wirklich eintritt, ist vielleicht auch dann wieder Gnade, aber immerhin wird er vielleicht angestrebt. Hat er mehr Sinn als nur ihn zu erleben? Also ist er eine Brücke oder eine Hilfe zu dem eigentlichen Frieden?
Ja, er kann wirklich eine Er ist der weglose Weg. Er ist das, was getan werden kann, obwohl nichts getan zu werden braucht. In dem Moment, wo das Interesse auftaucht oder der Erfahrungszusammenhang zum Beispiel von einer Spannung oder von etwas, was sich verändern möchte, kann genau dieser Wunsch oder dieses Vermögen zur Veränderung da platziert werden, kann sich bewegen. Der Wandel tritt ein und es wird offensichtlich, dass es Wandel nie gab, dass es immer schon da war. Sodass das Weglose oder das Unmittelbare und das und der Weg, also das Medium oder ein Mittel verwenden, sich letztendlich nur scheinbar widerspricht.
Wie ist jetzt, wenn jemand sagt, okay, ich will halt inneren Frieden und es kann passieren, dass andere Menschen sich so verhalten, dass ich getriggert werde, dann vermeide ich überhaupt Kontakt, soweit es irgendwie geht.
Das wäre eine der Strategien in der Idee, dass das nicht selber die spannende Struktur ist, sondern dass ich da überhaupt eine Chance habe. Also da bin ich ja in der Trennung. Ich gehe davon aus, ich werde getriggert, das andere triggert und damit es aufhört, muss ich das andere meiden. Dadurch gehe ich aus dem Kontakt und stärke die Trennung. Das heißt, ich bekomme eine vermeintliche, vorübergehende Freiheit von dem Trigger, werde aber im Grunde genommen anfälliger für Triggerstrukturen, weil ich mit ihnen ja nicht umgehen kann. Ich muss sie dann meiden, ich muss sie selektieren, ich muss sie wirklich wegschieben. Das heißt, in dem Verhalten der Vermeidung verstärke ich die Trennung. Das heißt, ich verstärke den Unfrieden, indem ich den Unfrieden meide oder den Trigger meide. Das paradoxe Verhalten ist, hier ist Frieden, es wird getriggert und es entsteht Unfrieden und ich gehe darauf zu oder ich bin damit. Darauf zugehen ist auch schon sehr viel. Ich bin damit und bin bereit, das so zu bewegen, wie es sich zeigt. Womöglich auch mit dem Gegenüber gemeinsam oder mit anderen gemeinsam. So, dass das, indem dass der ganze Zusammenhang sich bewegt, er sich neu formieren kann. Also auch diese Bedeutungszuordnung, ich der Getriggerte und das, was triggert, sich neu verweben kann, sodass ein neuer Erfahrungskontext entsteht. Dazu muss ich den Kontakt aufnehmen. Also angenommen, ich bin ganz friedlich, gehe wohl lang und ein Schrei erschrickt mich. Bin ich in der extremen Abwehr, muss ich viel weiter weg, als wenn ich ihn, nachdem das Erschrecken da war, das Erschrecken zusammen mit der Ursache des Erschreckens und allem, was erlebt wird, offen bewege. Wenn ich Kontakt aufnehme, kriege ich im Grunde genommen, eventuell unbemerkt, direkt einen unpolaren Raum, der sich in sich selbst bewegt, aus Frieden besteht und durch die Bewegung sich dem Frieden öffnet.
Würdest du auch sagen, was ich von Traumatherapeuten gehört habe, dass ein offener Kontakt und eine offene Kommunikation der eigenen Gefühle, also bei sich bleiben im Kontakt und die Gefühle sagen, nicht du machst aber dies und das, dass das quasi zur Heilung und damit zum inneren Frieden führt, also fast automatisch?
Ja, das ist ein Element davon. Was ja bedeutet, dass derjenige, der dann sagt, was gefühlt wird oder erfahren wird, sagt er damit automatisch, dass er es nicht mehr nach außen feindselig zuordnet, sondern damit in Kontakt geht und auch noch mit der Quelle des anscheinend Feindseligen in Kontakt geht. Das ist wie der erste Schritt in die Bewegung und der Einstieg in das, was dann an der Stelle Heilung genannt wird. Indem eine Aussage tut mir weh oder tut weh und ich sage, es tut weh und ich sage nicht, es darf nicht sein oder ich gehe nicht weg oder ich gehe nicht aus dem Kontakt. Das heißt, ich komme zurück in die Empathie und der Raum wird gestärkt und kann und das, was vor sich geht, energetisch, zwischenmenschlich, kann sich bewegen. Mit der entsprechenden Aufmerksamkeit dann auch wirklich in eine Heilbewegung kommen.
Wer beurteilt eigentlich den inneren Frieden? Also welche ist Instanz oder ist jede Instanz schon zu viel, sagt, ich bin jetzt in Frieden oder ich bin in Unfrieden?
Der Frieden selbst, könnte man sagen. Wir haben da ein Sprachproblem, da wir automatisch, wenn wir das zuordnen, ja wieder eine Instanz schaffen. Und die in unserem Sprachspiel, so sieht es aus, brauchen, um es beschreiben und zuordnen zu können. Im Erleben brauchen wir sie nicht, obwohl Erleben den Eindruck macht, dass es immer in dieser Struktur stattfindet. Es ist da und wird von etwas oder von jemanden erlebt. Und doch ist das der Friede als Erleben unmittelbar.
Wie ist es mit dem Wort Erleben? Für mich hört sich Erleben eigentlich immer an, dass da jemand ist. Sonst würde man vielleicht nur von Leben, von unbegrenzten Leben sprechen. Ja. Ist das in dem Sinne jetzt als das Erleben, wie du es sagst, aber gemeint ist eigentlich das unbegrenzte Leben, oder?
Das Leben findet statt. Und ohne eine Zuordnung kann es auch nicht als Frieden oder Unfrieden bezeichnet werden. Habe ich eine Fähigkeit zum Erleben, also das Leben ist da und das Leben, was da ist, wird erlebt, ist ja wie, als hätte ich eine kleine Distanz. Umso distanzloser das ist, umso intensiver ist das Leben da. Und da kann das Sprachspiel einsetzen, ohne Polarität zu schaffen. Also da kann dann der Begriff Erleben, der ja über diese Präfix diese Struktur aufzieht, dass es wie zwei sind, das Leben und das Erleben und noch das, was erlebt, also sogar drei. Letztendlich ist es eine Einheit. Es ist eine unmittelbare Einheit.
Okay.
Das große Geheimnis dieser Unmittelbarkeit des Seins.
Gibt es jetzt Methoden, diesen inneren Frieden dem näher zu kommen, sich dem anzunähern oder dann auch vielleicht irgendwann rein ganz drin aufzugehen?
Im Prinzip nein, weil es da ist. Und doch kann mit jeder Erfahrung, mit jedem Aufspann von der Struktur, in dem diese Struktur, die Erfahrungsstruktur, die Triggerstruktur, die Leitstruktur, der Schmerz, das Gefühl da sein darf und in wirklichen Kontakt kommt, ausgesprochen erlebt, berührt, verwoben werden kann, öffnet sich das für das Unpolar. Wir haben eine paradoxe oder paradox scheinende Situation. Wir tun nichts und können alles tun.
Ja, alles tun, zum Beispiel eben sich selber fragen, wer man ist.
Ja. Und das klingt, wenn ich so spreche, klingt das womöglich sehr, sehr unklar oder sehr schwer zu fassen. Das, was tatsächlich auftritt, zum Beispiel getriggert werden durch eine bestimmte Aussage, ist das Konkrete, mit dem ich unmittelbar werden kann. Gelingt es, damit unmittelbar zu werden, öffnet sich dieses Erleben für einen unpolaren, unmittelbaren Raum, in dem klar ist, dass es nie zwei gab.
Und unmittelbar heißt, ein Gefühl einfach zu fühlen?
Ja.
Oder was heißt es?
Ein Gefühl zu fühlen, alles, was es tut, zuzulassen, also zum Beispiel die Gedanken, die es auslöst, einfach laufen zu lassen, die Energien, die es auslöst, sich bewegen zu lassen, die Erfahrungszusammenhänge, die folgen und die damit einhergehen, da sein lassen. Und das taucht auf, bewegt sich. Das ist, was ich mit dem Verwirbeln meine. Es öffnet seine Seinsform, die taucht auf, findet statt, kommt zur Ruhe und verebbt in diesem zur Ruhe kommen. Und wir haben das, was Frieden ist, ohne jede polare Zuordnung, ohne im Verhältnis zu Unfrieden zu stehen.
Und wenn dieser Friede einmal wirklich aufgetaucht ist, dann kann er auch nicht mehr verloren werden oder kann da jederzeit wieder durch den Ich-Gedanke der Frieden verschwinden?
Wir haben eine qualitative Veränderung, wenn das klar im Bewusstsein und in der Intelligenz auftaucht, kann aber nach wie vor verloren werden. Umso nachhaltiger und umfassender es auftaucht, umso stärker wird es zur Selbstverständlichkeit. Ist es mal wirklich zur Selbstverständlichkeit geworden, lässt es sich nicht mehr in Schwierigkeiten bringen oder nicht mehr auflösen.
Was kann man was dafür tun, dass es zur Selbstverständlichkeit wird?
Wir haben wieder dieselbe paradoxe Bewegung. Ja, indem das, dass es wie zu einer Abweichung kommt, da sein darf, beginnt dieses in Unfrieden geraten, ja unmittelbar im Frieden, im Raum der Offenheit sich zu bewegen, zeigt sich als Energie, als Gefühl, als Gedanke, als Erlebnisform, als Auseinandersetzung, als Handlung, wallt auf, zerfällt und öffnet den Frieden, der da war, der die ganze Zeit zeitlos da war.
Was dann erkannt wird, und aber eben von keinem.
Ja, von was von der Intelligenz selbst gekannt, erkannt und schon immer Basis der Intelligenz war.
Das Wort Intelligenz ist schön, aber es könnte auch missverstanden werden, dass es noch was anderes gibt. Also es gibt dann eigentlich nur noch das.
Ja. Eben, das ist ähnlich wie mit dem, letztendlich mit allen Begriffen. Wenn wir Leben sagen, entsteht der Eindruck, als gäbe es noch etwas, was nicht Leben ist. Wenn wir Intelligenz sagen, gibt es den Eindruck, als gäbe es noch etwas anderes als das. Wenn wir Frieden sagen, haben wir den Eindruck, es gäbe noch etwas anderes als Frieden. Wenn wir Liebe sagen, haben wir den Eindruck, es gäbe nicht Liebe. Es gäbe Hass, es gäbe Langeweile, es gäbe...
Wenn wir zum Beispiel sagen, nicht etwas, und dabei sagen, es gibt nur nicht etwas, dann gibt es aber keinen.
Ja.
Kein Gegenpart.
Ja.
Hast du zum inneren Frieden noch eine Frage?
Der Frieden ist dann kein Gefühl, oder? Wenn du vorher von Gefühle für gesprochen hast, und der Frieden, der immer da ist, jenseits von Gefühlen, oder?
Er ist gleichermaßen ein alles durchdringendes Gefühl, was letztendlich kein Gefühl mehr ist für jemanden. Und insofern kein Gefühl mehr. Er, in einer gewissen Weise wird es dadurch in seiner Intensität enorm intensiv fühlbar und ist kein Gefühl mehr.
Womit fühlbar? Mit dem Körper oder wie fühlt man das?
Je nachdem, wie man hinschaut, macht es den Eindruck, dass der Körper das fühlt oder dass das Sensorium oder der Mensch das fühlt. Und da haben wir dann wieder diese Situation. Jetzt kann man das auch wie öffnen und sagen, es ist das Bewusstsein. Es ist das Bewusstsein, was auch nicht ein individuelles Bewusstsein ist. Es ist das Absolute, was nicht mal mehr der Bewusstheit bedarf. Es ist die Liebe, die das Absolute birgt, oder das Absolute, was die Liebe birgt.
Birgt, dann ist da eine Trennung, oder?
Was meinst du?
Dann ist zwischen Bewusstsein und Liebe und Frieden eine Trennung, oder kann man nicht sagen? Ja.
Es ist wundervoll, wir können diese Worte tauschen. Wir können sie in Beziehung setzen, erreichen dadurch Bewegungen untereinander, miteinander und haben doch keine Trennung. Wir haben das Spiel der Verschiedenheiten und der Möglichkeiten und doch unmittelbar das Hat, unmittelbar das Sein, unmittelbar das Absolute, unmittelbar Brahman, unmittelbar Liebe. Und je nachdem, wie ein Mensch und dessen Sprache oder eine Bewusstheit und dessen Formierungen schwingen, wird das eine oder das andere im Sprachspiel bevorzugt.
Das Unmittelbar bezieht sich darauf, wie es wahrgenommen wird. Oder wie sehr eine mittelbare Wahrnehmung aus?
Eine mittelbare Wahrnehmung ist eine, bei der der vordergründige Eindruck entsteht, dass sie in der Relation stattfindet. Also ich sehe dich, das ist eine mittelbare Wahrnehmung, das heißt, ich sage in der Aussage, diese Instanz in einem Vorgang des Sehens sieht dich. Und zum Beispiel dich jetzt wieder als eine Instanz, nicht als ein Objekt. Tatsächlich kann das in dieser Mittelbarkeit nur erlebt werden, weil es unmittelbar da ist. Wenn nur weil es nicht getrennt ist, kann es in dieser Verschiedenheit erlebt werden. Und wenn es dann in der Verschiedenheit erlebt werden kann, kann ich es trennen. Das ist im Bewusstsein eine Option. Das heißt, ich kann beginnen, dich von mir zu trennen, und dann kann ich sogar noch beginnen, zwischen uns Unfrieden herzustellen und Krieg führen. Das ist so, was ich gerne eine Umkehrung nenne. Unsere Welt steht auf dem Kopf, sie macht den Eindruck, wir haben Krieg und müssen viel machen oder müssen den klären, damit wir in den Frieden kommen. Wenn wir keinen unmittelbaren Frieden hätten, könnte der Krieg nicht da sein. Es ist umgekehrt. Wird das Unmittelbare erfahren von niemandem, für nichts, zu letztendlich keinem Zweck, haben wir den Frieden. In einem im Grunde genommen so umfassenden Sinn, dass das Wort Frieden nicht mehr richtig passt, weil es in seiner Relationsform weil wir mit jedem Wort immer das ganze Lexikon kriegen. Wir kriegen immer das ganze Spiel und haben diese wundervolle Qualität, dass aber jedes Spielelement im Grunde genommen das ganze Spiel bezeichnet oder das ganze Spiel zugrunde hat. Und aber eben nicht in einer Form, dass nur weil alle in Relation stehen, haben wir eine Gemeinsamkeit, sondern weil sie alle nicht in der Relation stehen, können wir überhaupt spielen.
Gerade hat mich das Wort vordergründig fasziniert, weil das Wort scheinbar so in der spirituellen Szene, es gibt da Menschen, da ist das fast in jedem Satz, kommt das vor. Und du hast jetzt vordergründig gesagt, ist das eigentlich das Gleiche?
Ja, das ist also, es ist ja gut, wenn zum Beispiel der Begriff scheinbar. Von daher ist es zum Beispiel für mich auch interessant, ich schaue mir das Video an und schaue, welche Worte verwende ich ständig, da es ganz sinnvoll ist, die dann mal auszuwechseln. Damit auch das, was sich hinter diesen Floskeln verbirgt, wieder wirklich in die Lebendigkeit zurückkommt. Und die Vordergründigkeit, in dem, wie ich es jetzt formulierte, damit wollte ich in einer gewissen Weise auch ein Tick, diese Kraft, die das hat, wie wir in Trennung können, das hat ja auch alles eine wirkliche Kraft. Und vordergründig kann ich ja im Unfrieden sein. Das darf ja auch sein. Interessiert mich sozusagen hintergründig oder untergründig. Der Frieden habe ich, indem ich das nicht ablehne, sondern Kontakt mit diesem Vordergrund aufnehme, ja sofort die Option und die Möglichkeit, dass ich tatsächlich in Kontakt mit dem gehe, was da stattfindet. Wo ich ja eben, als wir dahin kamen, dachte ich, okay, wir kommen eigentlich automatisch zu dem, wo wir über den äußeren Frieden sprechen, wo wir in das andere gehen, mit diesem Unmittelbaren und sehen, dass das andere, was wie zum Beispiel über unsere Medien im permanenten Krieg steht, die Welt, aus diesem unmittelbaren Frieden, der mir nicht gehört und insofern auch nicht meinem Inneren, wieder diese umgekehrte Relation oder diese umgekehrte Situation bekommen, dass der Frieden in diesem Krieg schon da ist, also auch in dem Äußeren. Und mit dem Vordergründigen kommt sowas mit rein, weil das ja auch so eine Sache in der ganzen Art, wie in der spirituellen Sprache das dann auftaucht. Wenn ich sage, aus diesem Frieden, der keine Kategorie ist, der also gar nicht den Pol zum Unfrieden kennt, folgt, dass alles da sein darf, dann habe ich ein Ja im praktischen Sinne zu aller Gewalt in der Welt. Und das fordert Empörung heraus. Das fordert zum Beispiel Empörung heraus bei dem Menschen, der erlebt, wie seiner Familie Gewalt angetan wird. Und im spirituellen Kontext wird gesagt, es darf alles da sein. Na, da kommen wir in eine so unglaublich interessante menschliche Spannung. Denn an der Stelle, wo dieses Aufbegehren gegen die Gewalt, die der eigenen Familie zum Beispiel angetan wird, stattfindet, folgt diese Unmittelbarkeit dieser Bewegung. Es folgt dieser Bewegung des Aufbegehrens in die Welt, also in die Veränderung, also in das Handeln, okay, hier findet für diesen Menschen Gewalt statt und wir nehmen das ernst und beginnen das neu zu bewegen. Wir stehen nicht hin und sagen, es ist, wie es ist und damit ist der Frieden hergestellt, sondern wir sind aufgefordert, in die Bewegung mit dem, was die Gewalt erleidet, zu gehen. Wir sind sozusagen empathisch und im Mitgefühl aufgefordert, in die Handlung zu kommen, die das ernst nimmt, dass zum Beispiel dieser Familienvater dasteht und sagt, meiner Familie wird Leid angetan. Und wir bewegen uns mit diesem Vater und bringen das in eine neue Bewegung.
Wie erlebst du es für dich jetzt, auch wenn da vielleicht keiner ist, der es als Ich-Gedanke mitträgt, zum Beispiel mit der Friedensbewegung, da müsstest du doch eigentlich dann mit der Bewegung auch mitgehen.
Ne? Ja, tatsächlich ist das eine der, finde ich, großen spirituellen Herausforderungen, aus diesem tiefen Dasein des unpolaren Friedens heraus in die Handlung zu kommen. Einer der Handlungen ist ja das Weitergeben. Eine der Handlungen ist ja zum Beispiel das Teachen und zur Verfügung stehen, also das Dienen in der Weitergabe. Das ist eine der Handlungen. Eine zweite Handlung ist, so wie du das jetzt sagst, zum Beispiel in der Friedenbewegung oder an bestimmten Stellen direkt in die gemeinsame Handlung zu kommen. Das ist eine zweite Art von, wie Aufforderung ist zu viel gesagt, das ist ein Liebesakt, das ist eine Herzensbewegung. Das heißt, das Interesse, das auch im relativen Sinne sich die Frage des Friedens bewegt, wird getragen von dieser unpolaren Friedenserfahrung, die ja letztendlich gar keine Erfahrung ist. Im Grunde genommen bekommt das enorme Kraft. Mein Eindruck ist, umso tiefer wir den spirituellen oder den zutiefst aufgewachten freien Raum oder das freie Erleben, bin mir wohl bewusst, dass wir automatisch relationale Begriffe verwenden, erforschen, umso mehr folgt daraus, dass auch aus der tiefen Seinserfahrung heraus Handlung entsteht, die im Relativen wirkt und wieder sozusagen zurückkehrt in diese vordergründige Welt und in dieser vordergründigen Welt, in diesem Bild gesprochen, das Hintergründige mit verwebt und das Vordergründige dem Frieden öffnet.
Aber wieso fühlt sich der eine Mensch angesprochen und der andere gar nicht? Zum Beispiel von der Friedensbewegung. Also mich spricht es an und jedes Jahr habe ich das Gefühl, wirklich ein bisschen näher an der Rammstein-Demonstration teilzunehmen oder auch dahin zu gehen.
Ja.
Aber andere, die sehen das völlig kalt, die lässt es völlig kalt.
Ja.
Ne?
Ja, mein Eindruck ist, es hat damit zu tun, wir sind ja völlig individuelle Universen, die auf diese ganze unglaubliche Verschiedenheit sehr eigenartig und sehr selbstständig und sehr fundiert reagieren. Und bei dem einen führt es zu einer Bewegung, die erstmal weggeht in die Tiefe, zum Beispiel in der spirituellen Auseinandersetzung. Und er zieht sich angesichts dieser Dinge zum Beispiel in einen Ashram zurück oder in sich selbst oder in das eigene Herz oder in das Anavichara, in die Auseinandersetzung mit dem Ich Bin, ist bei jemand anderem führt genau das, dass das Herz da ist dazu, dass ich das zum Beispiel mit diesen Menschen, die womöglich da in der Friedensbewegung mit sehr viel Qual in sich kämpfen um den Frieden, sich mit denen zu verbinden und da mit denen in eine Bewegung zu kommen. So ist das sehr, sehr verschieden. Bei mir in ergibt sich ja das eine enorme Bewegung zur Erde hin stattfindet, also zum wie können wir anders pflanzen. Wie können wir neu mit Tieren umgehen? Wie können wir neu mit Umgebung umgehen? Wie können wir das, was wir in der direkten spirituellen Erforschung, in der spirituellen Arbeit lernen und erfahren, in die Umgebung geben? Wie können wir uns tiefer erden? Und wenn du das ansprichst mit deinem Empfinden der Friedensbewegung gegenüber, ist das wie eine Bewegung in mir, die genau eigentlich auch dahin führt, dass sowas wie wieder nach einigen Jahren das gar nicht mehr gemacht zu haben, an einer Demonstration teilzunehmen, wieder so viel naheliegender ist, als es in all den Jahren war. Und gleichzeitig verbindet es sich mit dem Gefühl, pflanzen zu wollen, neu in die Lebendigkeit zu kommen, in das, wie ein Körper Nahrung aufnimmt, wie er sozial ist, wie mit den Kindern umgegangen wird, wie wir gemeinsam sind, wie wir in einer Umgebung wirken, die schon da ist, die zum Beispiel in einer Monokultur lebt oder in einer Konsumsituation steckt und so weiter.
Wie siehst du die Welt im Moment, also jetzt als Bestandsaufnahme? Sind es die Machtstrukturen, die den Unfrieden und zum Beispiel die Tendenz zu Krieg und die Möglichkeit von Krieg verstärken? Und
mein Eindruck ist, dass es eben in dieser Vordergründigkeit an sich Verlaufen gibt. Seit sehr langer Zeit bei Menschen. Also, dass der Mensch sozusagen aus seinem untergründigen, fundamentalen, in seiner Seinsintelligenz und in seiner organismischen Tatsächlichkeit angelegten, unmittelbaren Friedensfähigkeit, nämlich Frieden zu sein, in eine Drift kam, in einen Schock kam, in eine Grundtraumatisierung des Kollektivs und seitdem im Grunde genommen umherirrt in dem Ziel, das in Frieden zu bringen und dabei Unfrieden lernt und lehrt. Also sozusagen immer weiter in diese Gewaltorientierung abdriftet, bis hin zu, dass schließlich die Vorhandenheit von Gewalt als eine Selbstverständlichkeit angesehen wird. Und nicht mehr als etwas, was nach einer neuen Bewegung fragt, also nach einer Öffnung fragt. Also Es gibt da so ein einfaches Bild in der Idee von operationalen Konditionierung. Man nimmt 5 Affen und packt auf eine Leiter eine Banane. Und immer wenn einer Hunger bekommt und zu der Banane möchte, wird er verprügelt. Immer. Jedes Mal, wenn der Impuls, einfach auf die Leiter zu gehen und die Banane zu holen, wird er verprügelt. Das heißt, nach kurzer Zeit wissen alle, dass wenn sie zu den ganz natürlichen Impuls folgen, zur Banane hin, es Prügel gibt. Und keiner geht mehr zu der Banane. Es wird lieber auf anderem Weg nach Nahrung gesucht. Also dieses einfach dazugreifen verschwindet. Dieses friedliche damit umgehen, dass man da jetzt hoch kann und die holen kann, wird eliminiert. Weil eine bestimmte Art von Stress permanent auftritt. Also wie das im Nervensystem der Fall ist, wenn ein Trauma gut greift und wenn ein Trauma im Kollektiv greift, dann entscheidet zum Beispiel das Kollektiv, zu dem Fluss gehen wir nie wieder, weil er die Hälfte der Horte getötet hat in dem Unwetter. Da gehen wir nicht mehr hin. Dann sind die diese Erfahrung noch gemacht haben, wie mit der Banane, wenn man jetzt einen Affen austauscht, der das noch nie erlebt hat und in diese Gruppe setzt, dann wird ihm innerhalb kurzer Zeit, ohne dass er überhaupt je zu der Banane muss, klar, dass er da nicht hoch darf. Das heißt, er lernt das, ohne dass er den ganzen Vorgang durchlaufen muss. Und so kann ich einen nach dem anderen ersetzen, bis im Grunde genommen das Gedächtnis von dem wirklichen konditionierenden Vorgang verschwunden ist und die neuen 5 werden sich gleich verhalten wie die alten 5. Das heißt, vordergründig ist klar, keiner geht zur Banane. Untergründig weiß gar niemand mehr, dass es je einen Reiz in die Richtung gab und eine Konditionierung. Und dass es anders möglich ist, fällt überhaupt niemandem mehr ein. Und wir haben in der Gruppe so was wie eine Verselbstständigung einer Form, die wie ein Gesetz wirkt und Gewalt produziert und Gewalt aufrechterhält.
Zum Beispiel sind wir also seit Generationen oder seit ewigen Zeiten schon daran gewöhnt, dass es Leute gibt, die viel mehr haben als die anderen, viel mehr materielle Möglichkeiten. Und das ist so normal, da wird man so reingeboren, dass man das einfach hinnimmt, dass man das nicht hinterfragt.
Es wirkt, als wäre das eine Voraussetzung dafür, dass sich überhaupt etwas sinnvoll organisiert. Na, also es wird einem wie untergeschoben, als wenn es nicht so wäre, hätten wir Chaos oder schlechte Versorgung. Dann gibt es Einzelne, denen das auffällt, oder Kinder tendieren oft dazu, dass ihnen das auffällt. Dann ist aber die kollektive Wucht dessen, wie es ist, und auch das, wie schwierig es ist, in eine Veränderung zu kommen, das führt dann zu einem, im Grunde genommen, einem Verschwinden aus der Bewusstheit, dass da eine Bewegung stattfindet. Tatsächlich hört ja dann das Interesse, das zu verändern, auf, da die Veränderung auch nicht in irgendeiner Weise fruchtbar stattfinden kann. Das Kollektiv ist sich einig, es hat sich an der Stelle verschlossen.
Ja, und trotzdem ist vielleicht der Impuls da, das erstmal zu kommunizieren, nicht einfach darauf hinzuweisen, wenn man es sieht. Und es wird ja auch zugegeben, dass in einer Gesellschaft, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird oder umso größer sie ist, umso mehr ist der soziale Frieden gefährdet.
Ne? Ja.
Also ganz abgesehen davon, dass ein natürliches moralisches Empfinden, wie ich es sehen würde oder bei mir spüre, einfach sagt, das geht einfach nicht, dass der eine so viel hat und der andere noch nicht mal genug zu essen oder so.
Und wenn wir das, was du da sagst, verknüpfen mit dem, worüber wir sprachen bei dem inneren Frieden, wo ich ja sagte, letztendlich gibt es da kein Innen und Außen. Das heißt, deine, was du jetzt sagtest, vom Empfinden, vom ethischen Empfinden, vom moralischen Empfinden, von dem direkten Gefühl von Richtigkeit, kann das nicht sein, dass das so weiter stattfinden sollte oder dass das zugelassen werden soll. Im Grunde genommen gibt es zumindest jetzt erstmal einen Handlungsimpuls. Es gibt einen Impuls zu irgendetwas, wobei man womöglich noch nicht weiß, was es ist, was die Veränderung bringt. Und bringen wir das sozusagen noch weiter in diese Tiefe, in diese Untergründigkeit des Unmittelbaren, dann haben wir da einen Frieden, aus dessen Kraft heraus sich diese Haltung im Grunde noch viel stärker nährt. Na, es ist nicht nur eine Entscheidung einer Ethik, es ist nicht einfach nur eine Entscheidung eines Verstehens, das was schief geht im polaren oder im relativen Sinn oder unter uns Menschen, sondern verbunden mit der Tiefe des unmittelbaren Seins ist es logisch, dass es ein Aufbegehren gibt an der Stelle, weil das Vordergründige für das Untergründige Platz macht. Weil das Eigentliche das ist, was zwischen den Menschen weben sollte und nicht das, was man im Relationalen zusammenbauen kann. Und so entsteht im Grunde genommen daraus eine Veränderung. Vielleicht müsste man sogar sagen, ein Revolutionsimpuls oder zumindest ein Veränderungsimpuls.
Würdest du sagen, ich sage jetzt einfach mal, das Leben,
ja,
hat so viele Möglichkeiten oder ist so viel omnipotenter als unser menschlicher kleiner Verstand, dass man sich eigentlich um die Veränderung gar nicht so Gedanken machen braucht, sondern dass es einfach reicht, meinen eigenen Impulsen zu folgen und zu vertrauen, was sich stimmig anfühlt. Und wie das Leben das dann, wie diese Impulse da mitspielen oder eingebaut werden und wie sich die bei anderen spiegeln oder was weiß ich, das ist nicht in unserer Hand, das passiert einfach und das Leben hat eigentlich die Tendenz zum Erblühen und zur Gerechtigkeit.
Ja, mit einer, wenn die Empathie das trägt, wenn das Mitgefühl, wenn die Fähigkeit zur Unmittelbarkeit den Impuls trägt, dann wird auf den Spiegel Rücksicht genommen, es wird reagiert auf die Wirkung und die Impulse schaffen neue Impulse. Wie, man könnte sagen, in so einem Bild, wenn wir anfangen, aus der Unmittelbarkeit die Welt neu zu schütteln, neu in Bewegung zu setzen, hat sie keine andere Wahl, als sich so zurecht zu bewegen, dass die Gewalt wieder verschwindet, die über eine harte Attacke in die Sache reinkam und dann sich da bewegte und wie sich festgefressen hat. Kommen wir dahin, dass die einzelnen Impulse des Einzelnen wie so kleine Vibrationen im Gesamtgefüge ermöglichen, verwebt sich die gesamte Welt neu. Im Grunde ist sie wie immer frei. Und die Gewalt verschwindet doch.
Aber wenn zum Beispiel ein Impuls da aus meiner Geschichte auch genährt wird, weil ich zum Beispiel in meiner Geschichte eine Macht erlebt habe, die mir unüberwindbar erschien oder die mich bedrängt hat oder so, und wenn es dann quasi der Impuls auch eine Art Abwehr ist, das zu fühlen, dann funktioniert es nicht.
Dann habe ich ja sozusagen auf einer reaktiven Ebene wieder eine Reaktion. Gelingt es, dass ich das zuerst, meinen reaktiven Impuls in die Tiefe verwebe, dann verwirbel ich ja oder öffne ich zuerst meine traumatische Struktur. Dann öffne ich ja zuerst diese Impulsabhängigkeit, die nicht ein unmittelbarer sozusagen klarer und echter Impuls an der Stelle ist. Also wenn ich, weil mich etwas triggert, automatisch sozusagen die Knarre ziehen will, um mich zur Wehr zu setzen, würde das, der offene Impuls erst das in die Tiefe meines eigenen Seins verwirbeln und diese gesamte innere eigene Gewalttätigkeit öffnen und neu bewegen. Und dann kehrt der Impuls zurück und braucht die Waffe nicht. Der Impuls kann dann in einer anderen Weise sich umsetzen und Veränderung schaffen. Das klingt vielleicht sehr utopisch oder weitgehend. Für mich scheint das die unmittelbare Form zu sein, auf die das Menschliche hindrängt. Dass es aus dieser umfassenden Fähigkeit zur Neuformierung, zur Kreativität und Intelligenz, die angelegt ist, zunehmend lernen, zu sehen, wann wir etwas in unserer eigenen traumatischen Struktur wie nochmal neu verwirbeln und wann wir an der Stelle sind, wo der Impuls hilft, andere traumatische Strukturen zu öffnen. Und wir werden uns dabei natürlich kräftig verwickeln. Also, weil Handlungen nach sich ziehen.
Ja, aber Handlungen, die wirklich spontan und einfach vom Leben getragen sind, die müssen doch, also die können doch auch ohne Verwicklung
wirken. Ja. Es ist deutlich, dass die meisten unserer Impulse sind verwickelte Impulse, sind sozusagen aus der Gewordensein der eigenen, des eigenen Weggedrängtseins von, ich nenne es jetzt mal von diesem Urgrund, zustande kommen, sind also reaktiv. Und durch das hindurch oder genau weil man dafür offen ist, ergibt sich eine zunehmende Sensibilität und Fähigkeit, den reinen, den direkten Impuls zu erkennen und das voneinander zu unterscheiden. Und dann findet eine andere Handlung mit einer anderen Wirkung statt.
Wir hatten eben das Bild gesehen jetzt von mehr von denen, die vielleicht unter den Strukturen leiden, also dass Konditionierungen so fast automatisch weitergegeben werden, aber selbst bei denen, die davon profitieren, weil sie zum Beispiel diese zu den Superreichen und zu den sogenannten Machteliten gehören, bei denen wirken diese Konditionierungen ja auch. Die haben auch das Gefühl, wir müssen alles zusammenhalten oder so.
Ja, genau an der Stelle der, ich nenne es jetzt mal, in die Gewalt dieser Trennung hinein konditioniert worden sein, ist das ja gar kein Unterschied. Der eine ist dann gehalten in der Gewalt, die sich ergeben hat, die Privilegien zu verwalten. Und der andere ist gehalten, die Unterprivilegien zu verwalten oder gegen sie aufzubegehren. Im Grunde genommen sind beide Formen leidvoll. Das heißt, auch für denjenigen, der scheinbar Zugänge hat, der scheinbar im Reichtum alles zur Verfügung hat, hat eine Sache nicht zur Verfügung, nämlich den direkten Kontakt. Er hat wieder die sozusagen Verstimmung in seinem Organismus, dass er in dieser privilegierten Form eigentlich vom Leben abgeschnitten ist. Und das könnte ihm auffallen. Das könnte bemerkt werden. Zumal derjenige ja Zeit hat, also im relativen Sinne, also andere Zugänge, andere Möglichkeiten hat. Es ist sozusagen aus der Unmittelbarkeit gesehen, wäre es naheliegend, dass sein Herz berührbar ist dafür, diese Privilegien neu sehen zu wollen oder neu öffnen zu wollen oder womöglich ganz und gar aufgeben zu wollen, in dem zunehmenden Empfinden, dass ohnehin Reichtum dabei herauskommt. Nur eben dann auch im unmittelbaren Sinne, im Kontakt unter allen oder im Kontakt mit allen.
Glaubst du, dass so Phänomene, dass Superreiche Teile ihres Geldes, vielleicht sogar die größeren Teile, in Stiftungen stecken für gemeinnützige Sachen, dass das daher kommt, oder ist das wieder nur irgendein Spiel, um abzulenken oder zu beruhigen? Oder
das meiste wird vermutlich erstmal wieder ein Spiel zur Ablenkung und zur Beruhigung sein. denn auch Mittel einzusetzen, die das System, wie mit den Mitteln umgegangen wird, bis in die Basis zu ändern, würde ja eventuell auch ein bisschen anders aussehen. Also nicht, dass das Geld dann in Stiftungen geht oder in soziale Einrichtungen, sondern in eine Bewegung, die die Not, die zum Beispiel die soziale Einrichtung ist, notwendig macht, beendet. Also nehme an, dass das zunehmen wird, dass das Geld direkt dafür eingesetzt wird, dass zum Beispiel unser Geldsystem so verschwindet. Was dann ja in sich eine paradoxe Bewegung wäre. Ich setze das aus diesem System erworbene Geld ein, um das System aufzulösen.
Was wäre die Alternative? Zum Beispiel eine Schenkungsgesellschaft?
Das wissen wir ja gar nicht wirklich. Das haben wir ja in einer gewissen Weise in der Form, wie wir dann miteinander sind, vergessen. Also im Sinne von dem, wie die Affen eigentlich nicht mehr wissen, wie es geht, einfach zur Banane zu klettern und an ihr Freude zu haben. So wissen wir das im Kern womöglich in der Handlung kaum oder gar nicht. Na, also wir haben womöglich bestimmte Ansätze, wie sowas wie Grundeinkommen oder Schenkungsgesellschaft oder offene, einfache Tauschsysteme, wo man aus dem System die Mittel nicht rausnehmen kann, wo es keine Zinsstruktur gibt und so weiter. Wie es sich tatsächlich ergeben wird, kann man dem Leben überlassen.
Das stimmt, aber ich kam auch eben aus der Erfahrung raus, dass eben Schenken was Herzöffnendes und Schönes ist und auch als authentisch erlebt wird hier, kann ich eben auch schließen auf eine Vision, ja. die mir anscheinend entspricht.
Ja. Genau. Dann ist das die angemessene Handlung aus der Unmittelbarkeit, die dann das Schenken, das dem anderen überlassen, hervorruft.
Aber alles, was du jetzt zum Beispiel aufgezählt hast, oder auch ich, erfordert ein großes Vertrauen ins Leben. Nämlich das Vertrauen, okay, ich gebe, was ich geben möchte, und ich nehme nur, was ich brauche, und dann wird das Leben sich schon selber organisieren.
Ja.
Es wird für alles gesorgt sein, für alle.
Ja.
Wie kann dieses Vertrauen wachsen?
Mein Eindruck ist, das Vertrauen kann wachsen, indem wir uns austauschen und miteinander sind und dieses Unmittelbare, was ja nur verdeckt ist, wiederentdecken. Also wir müssen das ja nicht neu schaffen. Es ist ja da. Die Freiheit ist ja da. Die Offenheit ist ja da. Das, was die große Schwierigkeit hervorzurufen scheint, ist ja nicht in die Freiheit zu finden oder in das Aufwachen zu finden, sondern in die daraus folgende Handlung. Das scheint die große Lüge zu sein bei uns Menschen. Wir haben das Potenzial, dass wir, ohne dass ja überhaupt für jemanden etwas getan werden müsste, die unmittelbare Freiheit da ist. Wie handelt das, wenn da keiner handelt? Wie geht das mit diesem Schenken, ohne dass das zu Leid führt? Das scheint die große, spannende Frage zu sein, die sich aktuell fast mehr stellt als die Frage nach der Freiheit selbst. Wie handeln wir in Freiheit?
Also der Friede handelt nicht, oder? Der Friede ist nur Friede und...
So macht es ja den Eindruck.
Ah.
Wie kommt der in die Handlung?
Genau.
Wie kommt das in die Handlung? Natürlich handelt er. Natürlich ist er da und handelt. Wie handelt er aus mir? Ohne dass meine unfriedlichen Verstimmungsformen, die in der relativen Welt so wirkungsvoll sind und so viel bewirkt haben, die Bewegung übernehmen.
Ah, okay.
Verstehst du,
ja,
wie ich meine?
Also immer tiefer in dem Frieden gegründet sein, ja, praktisch. Und dann, wie kommt dann die Handlung?
Ja. Und da sprichst du da schon mit das wesentlichste Moment an. Wie tief ist die Gegründetheit in diesem Frieden, dass das Vertrauen in die Handlung im Grunde genommen ja zweierlei bewirkt. Die Handlung selbst und dass ich mich ausliefere an das, was die Handlung bewirkt. Das heißt, die Friedlichkeit der Handlung, die überprüft sich ja in der Wirkung und in der Reaktion und in dem, wie das dann auch wieder gespiegelt wird und zurückkommt. Wie eine Art von Schwarmintelligenz, die sich öffnet. Ich gebe etwas, zum Beispiel in der Schenkung, in eine Gruppe und werde dann erleben, ohne mein Hinzutun, was geschieht. Und das bringt ja die Energie zurück.
Hat das vielleicht auch was mit Liebe zu tun?
Ja. Für mich ist ja ist Liebe und Kontakt wie zwei synonyme Begriffe. Liebe bewirkt, dass wir offen und bereit sind für den Kontakt. Zum Beispiel auch mit etwas, was uns gar nicht angenehm ist. Oder der Kontakt zwischen zwei Menschen bewirkt, dass da Liebe erlebt werden kann. Also wenn die Vermeidung des Kontaktes zur Unmittelbarkeit aufhört, haben wir Liebe. Haben wir Liebe, sind wir bereit zum Kontakt und zu dem vertrauensvollen Risiko zu handeln, obwohl wir uns klar sind, dass wir den gesamten Wirkungszusammenhang nicht überblicken können.
Ja, dass die auch den Impuls schenkt, irgendwie die Liebe, ja, was zu tun. Auch,
ja.
Also.
Ja. Wir haben viel gelernt aufgrund dessen, dass es ein Risiko ist, zu handeln, nicht zu handeln. Die Liebe bewirkt, dass wir bereit sind, mit dem tiefen Empfinden von Liebe zu handeln, obwohl wir uns im Klaren sind, dass es ein Risiko darstellt. Das erste Risiko ist ja zum Beispiel, dass die Handlung abgelehnt wird. Dass sie keiner will.
Ja.
Ein zweites ist, dass die Wirkung wohin führt, was wir nicht abschätzen konnten. Darf das Steinchen, was ich ins Wasser werfe, wirklich in alle Richtungen sich in Bewegung setzen? Weiß ich nicht, was es in 2 Kilometer Entfernung diese Bewegung auslöst. Und es ist wundervoll, dass das einfach in der Bewegung ist und sich bewegt und ich offen dafür bin, was geschieht. Das ist zum einen ein tiefes Vertrauen und auch ein klares Sehen, dass es mit Risiken verbunden ist. Also mit Dingen, die nicht vorher berechnet und abgewägt werden können. Also mit Kontrollverlust, mit zutiefstem Kontrollverlust.
Wo man dann wahrscheinlich auch die Fähigkeit braucht, die Angst dann zu fühlen, die auftaucht, ja, dieser Container da.
Ja.
Den braucht man wahrscheinlich vorher möglichst schon.
Ja. Da das ja unmittelbar ist, haben wir das ja, ja, zeitlos. Das heißt, mit dem Impuls der Liebe habe ich die Angst, dass die Liebe abgelehnt wird, dass sie in die Irre geht, dass sie Schaden anrichtet, dass sie mir selbst schadet. Die Liebe flirrt in einer gewissen Weise in dieser Angst oder vielleicht flirtet sie sogar mit der Angst.
Aha.
Mit diesem Risiko, mit dieser Offenheit, mit diesem Trauen, was wir da in diesem Wort Vertrauen ja haben. Wir haben da ja das eigentlich beides in dem Wort. In dem Vertrauen haben wir dieses tiefe dieses tiefe Öffnen und Loslassen. Und wir haben auch das Trauen auf, also den Mut, dieses Moment auf das Unbekannte hin.
Weil der
auf
Frieden
das Unkennbare.
Weil der Frieden auch trägt sonst.
Ja.
Dieses Risiko, zum Beispiel den Stein loszulassen, der in den See fällt und die Welle, die kreisförmige Welle los öffnet, ist das auch der Antrieb, dass manche Menschen oder dass bei etlichen Menschen die Tendenz besteht, sich lieber mit dem Mächtigen zu verbinden? Also erstens sich damit vielleicht zu identifizieren, zweitens den gut zu heißen, drittens eventuell sogar noch für den zu arbeiten, den zu unterstützen, obwohl da vielleicht sogar ein Gefühl ist, so richtig, so ganz richtig ist das nicht, oder es ist vielleicht auch ein Unwohlgefühl dabei, aber eben um der materiellen Vorteile, um der Risikominimierung wird sich gerne mit dem Mächtigen verbunden, als ihn öffentlich zu machen.
Ja, ja. Das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Konstanz und nach Überschaubarkeit der Wirkung ist enorm groß. An der Stelle fällt ja in einer gewissen Weise eine Entscheidung bezogen auf unser Menschenbild. Gehe ich davon aus, dass der Mensch ein Wesen ist, was die Sicherheit und in diesem Sinne das Überleben können von Abgesichertheit und Überschaubarkeit bevorzugt? Oder ist das ein Traumasymptom im Menschen, dass er das bevorzugt? Wenn es ein Traumasymptom ist, habe ich die Möglichkeit, ich öffne die Energetik dieses Traumas und der Mensch gleitet weich in dieser Auseinandersetzung mit diesen Erlebnisformen, die ihn in die Sicherheit hinein, in dieses Sicherheitsbedürfnis hineingebracht haben, wieder in die Freiheit, den Mut zu haben, das Trauen zu haben, sich dann zum Beispiel von dieser Situation abzuwenden und noch auf anderen zuzuwenden. Ist der Mensch das Wesen, was diese Unmittelbarkeit und diesen Frieden in sich trägt? Oder ist es das Wesen, was aufgrund seiner Sicherheitsbedürfnisse immer paktieren wird mit der Sicherheit? Und also in Folge, da wo die Sicherheit an ihre Grenzen stößt, zu Gewalt neigen wird, um die Sicherheit abzusichern. Was ja zum Beispiel in diesem Spruch auch so ein bisschen ausgedrückt werden soll. Wenn ich viel habe, mache ich den Tisch größer. Ich mache nicht die Wände höher. Also wenn ich mehr habe, als ich brauche, dann kann ich den Tisch größer machen, an dem andere mit mir sitzen und mit mir essen. Es scheint so, als hätten wir hauptsächlich mit einem Menschen zu tun, der angesichts dessen, dass er mehr hat, als er braucht, die Wände hochzieht und die Sicherheitssysteme erhöht und nicht die Einladungen ausspricht. Es könnte ja sogar sein, dass die Einladung an jemanden geht, der auch gar nichts braucht. Dann haben wir ein doppeltes Potenzial, den Tisch zu vergrößern. Das ist, scheint mir wirklich wie eine Entscheidung im Menschenbild. Und habe auch den Eindruck, dass das so eine Sache ist, die ja viel umgeht. Von vornherein davon auszugehen, der Mensch ist einfach ein feindseliges, an purem Überleben und an Sicherheit orientiertes Wesen und wird das mit Klauen und Zähnen bis aufs Blut verteidigen. Oder ist das ein Traumasymptom und kann sich öffnen und neu verweben und der Frieden ist das, was uns im Grunde genommen, ohne dass eine Person da sein müsste, in die Handlung bringt.
Ich würde sagen, jede Sicherheit ist im Grunde eben auch, wie du sagst, vordergründig, weil eine wirkliche Sicherheit gibt es ja nicht.
Ja. Sie ist vordergründig und ganz offensichtlich ja gar nicht realisierbar in dem Sinne. Und auf der anderen Seite ist es sehr verständlich, dass der menschliche Organismus, das menschliche Sein, da in eine Vibration gerät, also in eine Aufregung oder in eine Erregung oder in eine Angst, die aber ja da sein darf, also die sich ja bewegen darf, die ja eine neue Lebendigkeit auch ermöglicht. Also zum einen ist natürlich möglich, die Resilienz ist so groß, dass die Erregung sehr niedrig ist oder gar nicht da ist, angesichts dessen, dass gar keine Sicherheit realisierbar ist. Und es ist auch möglich, dass das Ganze anfängt zu vibrieren und in Furcht gerät oder in Angst gerät und neu formiert. Und die Bewegung, die wir eben hauptsächlich haben oder sehen oder vermutlich auch von uns kennen, ist, dass angesichts dessen erstarrt wird. Was eine gute Voraussetzung ist für das Bauen von den Wänden. Ich erstarre und will dann, dass das aufhört und beginne, das zu fixieren. Kommt dann eine Energie der Handlung dazu, baue ich eher eine Wand auf, als dass ich das, was ich jetzt erstarrt hat, wieder neu bewege.
Ich glaube, aus dem, was du bis jetzt gesagt hast, geht eigentlich schon hervor, dass es die Bösen gar nicht gibt.
Nein. Und es gibt auch die Dummen nicht. Also Einstein sagte ja, gefragt, von was gibt es am meisten, sagte er Dummheit. Oder anders ausgedrückt Ignoranz. Na, das ist ja auch wie eine Form von Gewalt, wenn ich sage, wenn man dann zum Beispiel sagt, es gibt die Bösen nicht, aber es gibt das Handeln aus Ignoranz ist vorherrschend. Das wird dann die Handlung, die quasi böse ist. Also das ist die Handlung, die in die Enge führt. Aber sie geschieht nicht aus Bösartigkeit, also sie geschieht nicht aus einem Gewaltinteresse oder aus irgendeiner teuflischen oder sonstigen Regung. Sie geschieht aus Unvermögen zu sehen. Und das ist auch nicht vorherrschend.
Was ist vorherrschend?
Freiheit. Dieser Frieden. Also in deiner Frage fand ich den so wundervoll ausgedrückt. Dieser Frieden, der dann als Frieden handelt. Mhm. Und das ist so schwierig, ne? Wenn man das sagt, dann kommt das schnell so daher, als würde man jetzt einfach irgendeiner Vision folgen oder man würde Idealist oder man würde in die Sentimentalität kippen.
Oder man würde die Zustände einfach herunterspielen.
Ja. Oder man käme nicht damit zurecht, dass es ist, wie es ist.
Gibt es jetzt irgendwie ein Resümee daraus? Also zum Beispiel den Menschen zu ermuntern, ihren Impulsen zu folgen. Oder eben offen für Frieden einzutreten oder.
Ja. Also das Resümee für mich wäre diese Einladung, sich selbst ernst zu nehmen, bezogen auf die Bewegungen, die sich wirklich bewegen wollen. Und die erstmal für sich zu bewegen. Also sozusagen die Bewegung in die Handlung nach außen gleichzeitig, zumindest gleichzeitig, wenn ich zuerst von einer Bewegung führen zu lassen, die ein Verwirbeln des Eigenen ermöglicht, sodass die Handlungsimpulse zuerst meine ganze Welt durch Vibrieren und durch Weben und Öffnen, bevor das in die Welt nach außen muss. Oder zumindest diese Bewegung gleichzeitig. Mein Eindruck ist, dass wir zutiefst erstarrt sind in dem Festhalten müssen von bestimmten Ideen, Vorstellungen oder Erfahrungsweisen. Wenn wir die Impulse haben, zum Beispiel von Herzen, und gleichzeitig unsere ganze Herzlichkeit und unsere ganze ganze Seinsweise sich mit dem Impuls verwebt und nicht einfach nur dann, dass eine Herzenshandlung nach außen ist. Das ist mein Eindruck, was tatsächlich Welten öffnet. Sozusagen die Bereitschaft zu einer Seinsvibration, zu einer wirklichen, tiefen, neuen Lebendigkeit. Unsere tiefe Erstarrtheit und Gebundenheit sich neu beleben zu lassen. Und das kann ich ja erstmal mit mir alleine oder mit mir im Kontext von Menschen, die sich dafür interessieren, was effektiver ist, die sich auch dafür interessieren. Habe aber den Eindruck, das wird an den Punkt kommen, wo es in diese Handlung nach außen möchte. Wo es in das Mitgefühl nach außen möchte und nicht nur in das Zirkulieren der Selbstliebe und nicht nur in dem Zirkulieren sozusagen der Nächstenliebe oder der kleinen Gruppe oder Horde, die sich gebildet hat, sondern tatsächlich in Gesten und Handlungen möchte, die alle Wesen betreffen.
Ich würde gerne was Konkretes von dir hören, also oder in meinen Augen Konkreteres. Würdest du sagen, die Welt ist offen, ist reif für offene Grenzen, also für Abschaffung von Ländern, oder sind wir an einem Punkt, wo vielleicht das Bedürfnis da ist und wir sehen doch, das wäre schön, das wäre eigentlich toll, aber jetzt praktisch ist das nicht machbar, weil das auch wieder von Menschen ausgenutzt wird, um einfach persönliche materielle Interessen nachzugehen.
Mein Eindruck ist, dass sie reif ist und im Grunde genommen immer reif war dafür. Wir haben natürlich den Effekt, dass Sicherheit verschwindet und das zu Turbulenzen führen wird. Das sind schon weitreichende Dinge. Ebenso wie wenn eine Gesellschaft wie die deutsche sich entscheiden würde, was sie sich ja finanziell leisten kann, alle bekommen Grundeinkommen. Das würde natürlich ein Erdbeben auslösen in dieser Gesellschaft. Wenn wir dann gleichzeitig noch die Grenzen wegmachen und das öffnen, so dass andere in dieses System mit rein können, wird das natürlich schon ganz schöne Wellen machen. Und diese Wellen werden nicht einfach nur Wellen der Harmonie und der Liebe sein, weil diese Bewegungen ausnutzbar sind, weil die zu wieder auch bestimmten Gewaltformen einen Vorteil verschaffen. Daher kommt ja, wenn ich dich richtig verstehe, auch immer wieder, das können wir noch nicht oder das können wir jetzt nicht. Ich habe den Eindruck, dass das keinen Sinn macht, dass sowas dadurch aufgeschoben wird. Wenn der Mensch frei ist, wenn er ein Wesen ist, unmittelbarer Intelligenz und Handlungsfähigkeit, ist er immer reif für die Öffnung dieser Traumastrukturen, die ihn in diese ganzen individuellen und kollektiven Gewaltformen gebracht haben. Es ist gut, wenn wir dabei aufeinander liebevoll Acht geben, weil wir womöglich beginnen, um uns zu schlagen, wenn wir die Türen öffnen. Wenn wir einfach Raum geben für die innere gestaute Gewalt, müssen wir damit rechnen, dass der Tiger sich bewegt. Das ist, womit wir liebevoll umgehen sollten.
Ja, aber wie kann es liebevoll sein, wenn die einen in der Situation, nämlich zum Beispiel Reichen und Superreichen, die können sich abschirmen und für die Mittelklasse oder die Leute, die noch weniger haben, für die bilden Menschen, die kommen und nichts haben und vielleicht erstmal überhaupt die Sprache lernen müssen und eine Traumaheilung durchgehen müssen, für die bilden die doch viel größere Konkurrenz. Also wäre es nicht, muss nicht erstmal eine Art, ja, eine Gesellschaft erstmal innerlich so reif werden, um zum Beispiel viele Menschen von außen aufzunehmen?
Ich glaube, wir können das nicht abwarten. Also ich glaube, dass diese so eine schrittweise Vorgehen ebenso gewalttätig ist wie die sofortige Umsetzung. Wir werden vermutlich mit Dingen zu tun haben, die heftig sind. Es kann aber auch sein, dass genau dadurch, dass das ja auch eine fundamentale Veränderung darstellt, die Veränderung zum Beispiel dieses Ungleichgewicht, von dem du jetzt sprichst, automatisch öffnet. Also dass nicht die einen sich wieder so gut abschotten können und wieder sozusagen die etwas Privilegierten mit den gar nicht Privilegierten dann in eine eigentlich dann wieder hauptsächlich gewalttätige Bewegung kommen. Wir wissen es nicht. Wir können es auf keinen Fall vorwegnehmen. Es bringt die Frage mit sich, ist das Vorwegnehmen wieder ein Symptom unserer Angst oder folgt es einer realistischen, klugen, liebevollen Einschätzung des Machbaren und einer weisen Art der Einschränkung? Das ist ja da die Frage.
Ich finde, du findest weise Worte für beide möglich, für verschiedene Möglichkeiten. Ne? Mhm.
Ich bin mir auch wohl bewusst, dass wenn du die Frage fragst, ist die Welt oder ist der Mensch reif, dass wir alle Grenzen öffnen? Und ich sage ja. Und dann würde jetzt die Welt sagen, okay, wenn der das sagt, dann machen wir das. Das heißt nicht unbedingt, dass das, was dann geschieht, nicht enorme Schmerzen auslöst. Zum Beispiel dann in einer solchen Verantwortung zu stehen, also in dieser Antwort zu stehen, dessen, dass die Handlung Wirkung hat. Und zu sehen, dass sie zu einem zurückkommt, zum Beispiel in, hey, mir geht's jetzt schlechter. Guck dir an, was der macht. Der kam jetzt durch die Grenze, der hätte vorher nicht gekonnt und jetzt hat er mir als erstes eins übergehauen oder hat mir mein Haus weggenommen. Hallo? Was soll daran jetzt in Ordnung sein? Na, also, ich weiß nicht, ob ihr das spüren könnt, was das Risiko mit uns als Menschen macht, wenn es, welche Macht es auch hat, welche Bewegung es auslöst, wie es einem das Herz aufreißt, wie es einem den Arsch aufreißt, also wie es wirklich Bewegung erzeugt. Mein Eindruck ist, wir haben dringend nötig, dass diese Bewegungen stärker werden, weil wir so verhärtet, verkrustet, erstarrt sind. Aber wenn etwas auftaut, also wie eine Faust im Winter, die in der Kälte kalt wurde, wenn die auftaut, tut es weh. Also wenn unsere Erstarrungen oder unser Zurückgedrängtsein sich wieder lösen und auftauen, tut das wirklich richtig weh. Es tut auch wirklich richtig physisch weh, aus der Erstarrung zu kommen. Ein Körper, der viel zurückgedrängt wurde und plötzlich kommt die ganze Lebendigkeit wieder rein, da tun die Gelenke weh, da tun die Muskeln weh, da tun die Knochen weh. Also das ist ja nur eine der Ebenen, die sagen wir, so diese Körperarbeitsebene betrifft.
Okay.
Und mein Herz schlägt da. Das ist vielleicht spürbar.
Dein Herz schlägt?
Mein Herz schlägt da an dieser Stelle. An dieser Stelle, wo wir aus der individuellen Auseinandersetzung um die Freiheit in die kollektive und in die Gesamtgattungsform und in letztendlich die ganzen Wesenheiten. Wir sind ja auch nicht alleine. Es geht ja ohnehin nicht einfach um den Menschen allein.
Das auch. Ja. Mich berührt es immer, wenn zum Beispiel der Daniele Ganzer von der Menschheitsfamilie spricht und das Bewusstsein darüber, dass wir eine Familie sind und eben auf Länderebene, dass es eigentlich das UNO-Gewaltverbot gibt, was fast alle Länder, also alle Länder, die in der UNO sind, und das sind ja fast alle Länder, nur kleine, unbedeutende, wie der Vatikan oder zum Beispiel ist nicht da drin, dass es dem widerspricht. Ne? Also erstens widerspricht es, ist es ungesetzlich, Krieg zu machen, und zweitens widerspricht es dem Gedanken der Menschheitsfamilie.
Ja, ja, und ich erfahre eben in der Arbeit um Wut und um die gestauten Gewaltformen, die der Mensch in sich trägt, wenn wir daran arbeiten, in den Gruppen und so weiter, dann erfahre ich eben auch, dass dass wir tatsächlich in der Lage sind, einen Container, einen Raum zu schaffen, in dem sich diese gestaute Energie bewegen können, und dann im Grunde genommen sich zeigt, dass diese Energien immer Energien waren in der sozialen Gemeinsamkeit und nicht im Gegeneinander. Diese Energien sind erst in der gestauten Form, in dieser Form Gewalt, dass sie trennen und tatsächlich morden und gegeneinander gehen. Wenn diese Energien sich bewegen können, kommen die zurück zu dem, dass man sich gegenseitig erkennt, weil wir da sind, weil es letztendlich Energie ist, die einfach eine vitale Energie des Daseins ist in ihrem Kern. Bevor sie gestaut wird, ist es eine empathische Energie, empathisch dem eigenen, der eigenen Lebendigkeit gegenüber und empathisch der Lebendigkeit der anderen gegenüber. Und diese Lebendigkeiten in all diesen Universen, die stören sich nicht gegenseitig, die bereichern sich gegenseitig. Die Erfahrung machen wir nur sehr selten, dass diese hohe Energie, die in unserer Gewalt gestaut ist, letztendlich gemeinsame Energie ist, die uns alle reicher macht.
Ja, es wäre umso schöner dann, wenn das frei wird und frei fließen würde. Ich möchte nochmal zurück zu den offenen Grenzen. Also was mir jetzt kommt, ist eigentlich, wäre das nicht eigentlich, wenn höchstens der zweite oder dritte Schritt, wäre nicht der erste Schritt, überhaupt mal aufzuhören, in diesen Machtstrukturen, zum Beispiel als Land, als Deutschland, im Rahmen der NATO mitzuspielen. Also dass zum Beispiel aus geopolitischen Gründen ganze Länder, die eigentlich gut funktioniert haben in Nordafrika, zerstört werden, nur um bestimmte Sachen durchzusetzen, wo wiederum nur kleine Minderheiten von profitieren. Wäre es eigentlich nicht mal nötig, zum Beispiel überhaupt keine Waffen mehr zu produzieren und zu verkaufen? Wäre einfach nicht erstmal nötig, an der aktiven Zerstörung des Friedens nicht mehr teilzunehmen, die das überhaupt auslöst, dass die Menschen weg wollen? Die wollen ja auch nicht aus Abenteuerlust weg, sondern es hat ja ganz reale Gründe. Und wäre es nicht mehr erst nötig, das, woran wir uns beteiligen, dass diese realen Gründe zustande kommen, nämlich in Unterstützung der geopolitischen Handlungsweisen, erstmal damit aufzuhören?
Naja, an welcher Stelle welche politischen Entscheidungen als erstes greifen würden, das ist ja eine Frage, die ja sozusagen ein politisches Top-Down meint. Ne? Also zum Beispiel die aktuell politisch herrschende Klasse entscheidet, wir produzieren keine Waffen mehr. Die Folge ist ja, dass die gesamte Industrie, die da dranhängt, sich neue Märkte und neue Zusammenhänge suchen muss, inklusive der Menschen, die da arbeiten. Also so wird er da auch immer argumentiert. Das heißt, es wird ja sofort sichtbar, welche Folgen zum Beispiel ja diese noch eingeschränktere Entscheidung hat, zum Beispiel auf die gesamte Finanzstruktur von zum Beispiel so einer Nation wie Deutschland, wo der Anteil an industriegefertigten Maschinen, die als Waffen eingesetzt werden können, wirtschaftlich so eine wichtige Rolle spielen. Und wenn eine solche Entscheidung fiele, wird ja die Gesellschaft sich verändern. Mein Eindruck ist, dann kann man auch gleich die Grenzen aufmachen. Also in einer gewissen Weise. Aber das ist ja etwas, was wir so hier nicht direkt beeinflussen können. Wir können uns das als wie so ein Plan oder so eine Beschreibung anschauen und mit ihr umgehen. Was aber in unserem Möglichkeitsfeld natürlich sofort da ist, ist mit der eigenen Gewalt umzugehen. Also die jeder Einzelne beginnt, sich in den Triggerstrukturen, die ihm tagtäglich begegnen, aufgewachtes Heim hin oder her, sich offenherzig neu zu verweben und anerkennen, dass das Lebensenergie ist, in neue Formationen zu kommen. Mit sich selbst und mit den anderen. Was ein enormer Schritt ist und ein nicht kleiner Aufwand für den Einzelnen. Zudem, wenn wir beginnen, unsere zurückgestauten Energien und unsere sozusagen Gewaltpotenziale zu erleben, werden wir erfahren, wie viele es sind. Also das ist ja erstmal, öffnet sich und dann wird es mehr. Verwebt sich das und werden das größere Gruppen, kann sein, dass dann in diesem politischen Sinne unsere politische Struktur wie gezwungen ist, auf einen Wandel in der Energetik, in der Gesellschaft zu reagieren. Und dann kann es sein, dass einer der ersten Schritte wäre, wir hören mit einer Industrie auf, die zu Waffengewalt sich eignet oder die Bodenschätze übermäßig ausbeutet oder die Gifte und Müll verschiebt auf dem Globus. Also es sind ja unglaublich viele Gewaltakte nötig, um diese gesellschaftlichen Privilegien so zu organisieren, wie sie aktuell organisiert sind. Gegenüber Tieren, gegenüber der Umwelt, gegenüber den Menschen, gegenüber den Arbeitern, gegenüber den weniger Privilegierten, gegenüber den anscheinend noch weniger Privilegierten, gegenüber den noch weniger Privilegierten, die aber weit genug weg sind und so weiter. Welche einzelnen Handlungen die ersten werden? Mein Eindruck ist, es wird sich zeigen, wenn wir uns an der Stelle selbst die Antwort sind, also wenn wir in die Selbstliebe gehen. Letztendlich ist es eine Frage der Selbstliebe, denn ich entscheide, dass ich nicht mehr in Kontakt sein möchte. Ich möchte mit der Lebendigkeit meines eigenen Lebens in Kontakt sein. Folge ich dem, werden sich diese Dinge zeigen und öffnen. Meine Freunde, meine Partner, meine Umgebung, was weiß ich, meine Sangha, die Menschen, mit denen ich arbeite, zeigen mir die Stellen, an denen ich selbst blind bin und so weiter. Und da geht das Verweben weiter.
Ja, ich finde den Ansatz oder wie du es ausdrückst mit dem Verweben und einfach das Wirken lassen, finde ich sehr schön. Das nimmt den Druck daraus, dass Veränderung geschehen muss. Und auch die Frage, wie geschieht sie, sondern einfach sich darin, einfach offen zu sein und zu schauen, was macht das mit mir und ja, und ich muss auch gar nicht so genau wissen, was und wie, sondern einfach, okay, einfach öffnen und zulassen.
Und wenn wir da auch den Bogen spannen zu dem Beginn unseres Gesprächs, wir haben alle Tools, um in diesem relativen Sinne in den Prozess zu kommen. Wir sind da wirklich privilegiert. Es ist unglaublich viel Wundervolles erarbeitet worden in den letzten 50, 60 Jahren. Und wir haben diese Zeitlosigkeit, wir haben diese Unmittelbarkeit, die gar nicht nach 50, 60 Jahren fragen würde und gar nicht in irgendeiner Weise Tools in Anwendung bringt. Wir haben diese beiden Dinge, die nicht zwei sind und die wirken, als wären sie paradox zueinander, was sie aber nicht sind. Also was für mich eine der wesentlichsten Entdeckungen ist, dass das kein sich Ausschließendes ist. Na, also in dieser Aussage, Aufwachen findet immer trotz der Übung statt, nie durch die Übung. Da drückt sich ja diese Paradoxie aus. Und wir haben aber genau in dieser Paradoxie eigentlich ein Zusammenwirken der Möglichkeiten, etwas zu tun und dem, dass nichts getan werden muss. Das ist wundervoll. Und wenn wir uns dem öffnen, und das ist das, was ich mit dem Verweben meine, dann haben wir das Potenzial der Unmittelbarkeit und das Potenzial einer aus der Unmittelbarkeit in die anscheinende Dualität wirkenden Kraft, die uns das Neue verweben lässt, öffnen lässt und neu erfahren und als einzelnes Wesen, als Gruppe, als kollektiver Körper, womöglich als Gesellschaft, als Dorf, als größere Gruppierung, als ethnische Gruppe.
Ja. Okay, gibt es noch einen Aspekt in diesem Themenbereich, den du gerne ausdrücken möchtest?
Einfach dieses Moment da wirklich konkret mit dem zu beginnen, was bei einem da ist und einen aktuell zum einen Freude macht und Lust macht, also in dem gefühlten positiven Sinne, und was einen Angst macht oder Schmerz macht, in diesem vermeintlich oder anscheinenden negativen Sinne. Diese beiden Dinge, die wirklich sich erlauben zu sehen, dass komme ich damit in Kontakt, habe ich alles in der Hand, kann die Freiheit und der Frieden in alle Richtungen sich neu bewegen. Und meine Herzensbewegung geht ja da mit einem Projekt um, bei dem man auch noch nicht weiß, was daraus wird, was in Italien entstehen mag, und dass er dann auch wieder Retreat, und das hat was ganz Konkretes inzwischen.
Ja, ich habe in Erinnerung, dass du da eben auch in der Situation bist, wo du Menschen finden könntest, die eben auch Geld haben, ja, die das da rein zu investieren. Hat sich da was getan schon, oder?
Wir sind jetzt dabei, dass wir das so darstellen, das Projekt, dass es ein Exposé gibt und man das auch im Netz abrufen kann, dass wir das gut und besser kommunizieren können. Bisher habe ich das oder haben wir das immer so im direkten 1:1 Kontakt kommuniziert und damit ja schon Land gekauft und so weiter und das in Bewegung gebracht. Und jetzt scheint der Moment da zu sein, dass wir das breiter und vielleicht auch in der Crowdfunding-Form noch bringen und so weiter. Und ja, schön, dass du fragst. Ja. Also demnächst gibt es da mehr Informationen auf der Website, auch über Social Media und so weiter und auch über Newsletter. Und wir freuen uns natürlich enorm, wenn es da Resonanz gibt.
Und wir, heißt das, da haben sich schon Menschen zusammengetan?
Ich leite das bisher oder habe das initiiert, und es gibt Menschen, die sich sehr dafür interessieren, die schon Mittel gegeben haben, die mit daran bauen. Wir sind am Überlegen, dass bestimmte Formen jetzt dann nötig werden, wie zum Beispiel zwar eine bisher sehr bürgerliche Form wie Verein oder eine Wirtschaftsform gebraucht wird. Das sind die Schritte, die dann entstehen. Was es letztendlich im kollektiven Sinne sein wird, ist noch unklar. Es dient letztendlich dem Verweben. Es dient dieser Unmittelbarkeit des Seins und diese Verstimmungen, Blockaden, Öffnungen, die Freiheit zu verweben, einzeln und gemeinsam. Und eben zusammen mit der Erde, die man dann da hat, also mit dem Ort, mit der Umgebung.
Ja, wenn der Ort schon da ist, ist ja auch, kannst du nochmal sagen, wo der räumlich ist, dieser Platz?
Das ist in Ligurien, in Norditalien, also oberhalb von Alassio, wenn man zwischen Genua und Nizza an der Küste dann in die Berge fährt. Und wir haben einfach einen ganz wundervollen Ort gefunden, der 2/3 von einem kleinen verlassenen Dorf ist, wo dann auch die Oliven, der Olivenanbau endet und es tatsächlich in die Wälder geht und in die Berge. Und man sieht aber auch von da noch das Meer, also das ist ja alles da sehr eng, das ist sozusagen der Abstieg auf der italienischen Seite. Was einfach ein wundervoller Ort ist, weil wir sozusagen noch die Nähe haben, auch zu den Alpen und die Nähe, also die Berge und eine italienische Landschaft und auch eine Nähe zu einem unserer Meere, zum Mittelmeer.
Und was ist da vorhanden? Also Häuser oder
Ruinen? Bisher haben wir Ruinen und verwilderte Olivenhaine. Und eben aktuell können wir ein dort ausgebautes Haus kaufen. Darum geht es jetzt, zu diesem Zeitpunkt, dieses Haus zu erwerben. Da fehlen uns jetzt im Moment noch 130.000 Euro. Ungefähr in diesem Umfang von dieser Summe ist bisher auch gekauft oder angekauft, also Land gekauft und die Ruinen. Und das ist eben in Ligurien eine super Situation, weil da, so wie das Dorf gebaut wurde, haben wir für einen Neubau oder für sowas wie einen Seminarort eine relativ große Baufläche, die klarerweise auch zur Verfügung steht. Also in den ligurischen Behörden wird ja darauf geachtet, dass nicht mehr Grund verbaut wird, als bisher schon verbaut wurde, was auch sehr gut ist. Also es wird dort sehr darauf geachtet, dass nicht irgendwo Hotels und so weiter entstehen. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Sicherheit. Und es ist eine tolle Umgebung.
Und wohnen an dem Platz eben auch Leute, die noch, die nicht beteiligt sind? Also du sagst, zwei Drittel eines Dorfes, ist der andere Teil noch bewohnt?
Es gibt im Grunde genommen nur, es gibt aktuell nur einen Menschen, der dort wohnt. Der dort oben wohnt und wie der einer der letzten Erben von diesem Dorf ist, also dessen Familie dort oben auch bis zum Schluss war, der wohnt da in einem kleinen Haus. Und es gibt zwei Ferienhauseinheiten, also die offiziellen Ferienhauseinheiten sind. Und eine ist die, die uns jetzt angeboten wurde. Und mit ihm, der da oben wohnt, Marco, sind wir ohnehin schon befreundet und er achtet auch auf unsere Sachen. Und mit seiner Mutter wurde schon ein kleines Grundstück getauscht und so weiter, was für uns super ist. Also es ist auch toll, einfach um mit der Umgebung da in Kontakt zu sein und zu lernen und auch da zu verwegen.
Ja, ja, was für ein Gefühl hast du jetzt bezüglich also der nächsten Dörfer und eben auch der Institutionen, mit denen man ja dann zu tun hat? Ist da eine Offenheit für sogenannte Fremde?
Also ja. Also diese ligurischen Menschen sind wirklich sehr offen. Sie sind sich sehr im Klaren darüber, dass aufgrund der starken Abwanderung der eigenen Familien es gut ist, wenn Impulse kommen. Und vor allem, wenn Impulse kommen, die nicht einfach bedeuten, wir bauen da nochmal ein paar Ferienhäuser. Dann achten zwar die Behörden darauf, dass die nicht schlecht aussehen und dass sie nicht die Landschaft verschandeln, aber im Grunde genommen außer einem gewissen wirtschaftlichen Faktor bringt es der Gegend nichts. Und da begegnet uns eigentlich wirklich Offenheit von allen Seiten, sogar auch von der Kirche. Also es hat ja auch eine Kultur und wir kommen dorthin und das ist uns sehr wertvoll, das zu achten und damit umzugehen.
Wie ist es mit der Sprache? Also gibt es bei den Leuten, die schon beteiligt sind, jemand, auch der Italienisch spricht, oder ist das gar nicht so nötig?
Ja.
Oder?
Wir haben jemanden, der vor Ort lebt und für uns viel organisiert. Also der mehrere Sprachen spricht und dort lebt und auch die Behördenstrukturen gut kennt. Und eben zunehmend Freunde, die da zweisprachig sind, die zum Beispiel auch an den Retreats und so teilnehmen, sodass wir wirklich in dem Kontakt gut zurechtkommen. Für mich steht noch an, Italienisch wirklich zu lernen. Ich komme ganz gut zurecht, wenn ich es höre, aber aktiv sprechen ist noch nicht so.
Ja, es hört sich alles nach guten Voraussetzungen an.
Ja, wir schauen. Und wendet euch an mich, wenn ein Impuls dazu ist, und wir werden auch einfach weiter informieren.
Okay. Gut, ich danke dir fürs Interview.
Vielen Dank für euer Kommen. Danke.